NDR Info. Echo des Tages.
Tag 2 nach dem Showdown im Unionsstreit. Und beinahe könnte man meinen, alles sei wie immer in Berlin. Die Generalaussprache zum Haushalt, eine Institution der Demokratie in Deutschland, stand an. Und die Kanzlerin war hörbar um Normalität bemüht.
Meine Damen und Herren, wir sind jetzt etwas mehr als 100 Tage als Regierung im Amt. Und wir haben vieles bereits vorangebracht. Wir haben im Übrigen sogar eines der schwierigsten Themen, nämlich Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, auf den Weg gebracht. Das hat uns lange beschäftigt und ist jetzt auf den Weg gebracht. Also diese Bundesregierung arbeitet. Sie ist sich bewusst, dass sie viel zu tun hat. Sie wird die gesellschaftlichen Fragen so versuchen zu lösen, dass es zu einem besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft kommt. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Nein, auch wenn es so klingen mochte, der Asylstreit der Union war damit nicht als Thema begraben. Bevor wir den Bericht aus dem Bundestag dazu hören und einen Kommentar, hier noch ein Blick auf weitere Themen. Polen setzt seine umstrittene Justizreform um, erklärt Richter zu Rentnern und betont vor der EU, das gehe die anderen gar nichts an. Die britische Polizei rätselt, warum es im Raum Salisbury 2 weitere Giftopfer gibt. Es war ein Baufehler, sagt der Gutachter im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Wir berichten außerdem, wie es den Jugendlichen geht, die in einer überschwemmten Höhle in Thailand ausharren müssen. Und am Ende hören wir noch, was sich heute beim Tennisturnier in Wimbledon getan hat. Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Der Haushalt spielte im Bundestag nur eine Nebenrolle. Heute in der Generaldebatte, das ist nicht ungewöhnlich. Die Hauptrolle spielten aber heute die Ereignisse der letzten Tage und ihre Protagonisten. Dass Horst Seehofer heute Geburtstag hatte, geschenkt. Alice Robra berichtet.
Ein fröhlicher Geburtstag sieht anders aus. Heute zeigte die Opposition, was sie von der Arbeit der Regierung hält. Den Anfang der Generaldebatte machte als Fraktionschefin der größten Oppositionspartei, der AfD, Alice Weidel.
Diese Aussprache hat Züge des Surrealen. Wir sprechen über einen Haushalt. Ich kann mir schon vorstellen, warum Sie lachen. Nachdem eine Bundesregierung arbeiten soll, die eigentlich schon gescheitert ist.
Ihre Kritik gipfelte in einer Rücktrittsforderung an die Kanzlerin. Christian Lindner, Fraktionschef der FDP, malte die Situation aus, in die sich Innenminister Seehofer buxiert hätte. Denn dadurch, dass jetzt Abweisungen an der deutschen Grenze möglich seien, muss er nun auch die nächsten Schritte durchsetzen.
Dafür werden genau die Abkommen jetzt benötigt, die Frau Merkel schon nicht bekommen hat. Seehofer muss also jetzt das leisten, was Frau Merkel nicht vermocht hat. Ich glaube, im Bundeskanzleramt biegen die sich vor Lachen, Herr Seehofer.
Angela Merkel war allerdings nicht zum Lachen zumute. Sie zeigte sogar wenig bis gar keine Gefühlsregungen. In ihrer Rede machte sie aber klar, dass trotz Einigung innerhalb der Union noch viele Fragen offen seien.
Wir brauchen jetzt natürlich Antworten, die unseren Werten entsprechen, die davon ausgehen, dass die Würde jedes einzelnen Menschen unveräußerlich ist. Wir brauchen rechtlich konsistente Antworten. Wir brauchen solidarische Antworten in Europa. Wir brauchen vor allen Dingen realistische Antworten, die Gesellschaften nicht überfordern, sondern die im Alltag für alle auch lebbar sind.
Dabei gibt es national noch nicht einmal eine Einigung. Denn die SPD hat den Plänen der Union zu Transitzentren noch gar nicht zugesagt und sieht dafür auch keine Voraussetzungen. SPD-Chefin Andrea Nahles.
Es gibt keinen Grund, in der Flüchtlingspolitik einen anderen Regierungsstil zu pflegen als in all den anderen Punkten. Wir brauchen auch keine Masterpläne. Wir brauchen gutes Handwerk, damit endlich das umgesetzt werden kann, was wir doch gemeinsam auch verabredet haben. Und die Basis dafür ist der Koalitionsvertrag.
Nahles beklagte, dass durch den Unionsstreit der Regierungsmotor ins Stottern geraten sei und andere Themen vernachlässigt würden. Viele Alltagsprobleme der Menschen kämen zu kurz. Die Oppositionsparteien bemängelten, dass in der Asyldebatte die Humanität auf der Strecke bliebe, wie der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch formulierte. Die Debatte über die Asylpolitik machte den Hauptteil der rund vierstündigen Diskussion aus.
Die Kanzlerin spricht, die Opposition kritisiert. Also alles wie immer. Hören Sie einen Kommentar dazu von Alex Krämer.
War da was? 3 Wochen Drama wie bei Shakespeare, Intrigen, Machtkämpfe, Rücktritt vom Rücktritt und Beschimpfungen vom Feinsten? Wer Angela Merkel zugehört hat, der konnte den Eindruck bekommen, dass es keine Regierungskrise gab. Die Kanzlerin beschwört, durchaus nachvollziehbar, die internationale Zusammenarbeit und den Zusammenhalt Europas, verliert noch ein paar Worte zur Digitalisierung und zur Sozialpolitik und ist fertig. Sorry, ich komme mir nach dieser Rede für dumm verkauft vor. Ich habe nämlich noch nicht vergessen, was bis Montagabend los war und ich vermute, das geht noch einigen anderen so. Ich erwarte gar nicht, dass die Kanzlerin haarklein auf den Streit eingeht. Schon gar nicht, dass sie der CSU noch mal einen mitgibt. Das wäre sogar kontraproduktiv. Aber 3, 4 oder 5 Sätze, wie sie sich die Arbeit ihrer Regierung in Zukunft so vorstellt, die hätte ich schon erwartet. Denn die Analyse der Opposition von Grünen, Linken, FDP ist völlig richtig. Das Thema Migration überstrahlt alles andere. Mieten, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Kinderarmut, keiner redet drüber. Und ich hätte gerne gehört, wie Merkel das ändern will. Christian Lindner, Andrea Nahles, Anton Hofreiter, Dietmar Bartsch, auch Alice Weidel. Sie alle haben heute im Bundestag viel deutlicher als die Bundeskanzlerin gemacht, wofür sie stehen, haben klare Worte gefunden. Merkel dagegen hat eben nicht durchbuchstabiert, was ihre internationalen großen Linien für die deutsche Politik bedeuten. Natürlich nicht, denn das hätte im Zweifelsfall ja den nächsten Krach mit der CSU bedeutet. Der Großen Koalition jedenfalls hat der Unionsstreit die gar nicht so üble Startbilanz kräftig verhagelt. CDU, CSU und SPD haben bereits einiges Sinnvolles auf den Weg gebracht, Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit zum Beispiel. Und der Koalitionsvertrag bietet an etlichen Stellen mehr als ein bloßes Weiter-so. Aber der Dauersound des Geschwisterkrachs, der mit kleinen Unterbrechungen schon seit 2015 tobt, übertönt das. Zum großen Frust der Sozialdemokraten übrigens, die mal wieder einiges durchgesetzt haben, denen die zankenden Schwestern aber mal wieder die Show stehlen. Und dem angeblich wiederhergestellten Frieden, dem traue ich nicht. Zu oft haben CDU und CSU schon Versöhnung gefeiert, um direkt danach wieder aufeinander einzudreschen. Auch deshalb hätte Angela Merkel im Bundestag etwas dazu sagen müssen.
Ein Kommentar von Alice Krämer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Im Asylstreit muss die SPD jetzt ihre Haltung erklären. Partei- und Fraktionschefin Nahles hat heute im Bundestag klargestellt, es gelten die Grundsätze, keine nationalen Alleingänge, rechtsstaatliche Verfahren, keine geschlossenen Lager. Im Koalitionsausschuss morgen wird sich dann zeigen, ob das mit der Unionslösung, zum Beispiel den Transitzentren, zusammengeht. Und Innenminister Seehofer wird morgen versuchen, die Österreicher zu überzeugen, seine Pläne seien nicht zu ihren Lasten. Die Zustimmung aus Wien und von der SPD wären Bedingungen dafür, dass der Asylkompromiss der Unionsparteien gilt. Möglich also, dass der Streit doch noch nicht beigelegt ist. Dabei ist das Theater der vergangenen Tage schon genug Konjunkturprogramm für Populisten, um den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther zu zitieren. Der wollte heute eigentlich in Kiel auf ein Jahr Jamaika-Regierung im Norden zurückblicken. Aber es kam anders, wie Anna Grosnick berichtet.
Ungewohnte Einigkeit im schleswig-holsteinischen Landtag. Applaus von der SPD-Fraktion für die Regierungserklärung des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther. Denn am Vormittag ging es weniger um, wie ursprünglich vorgesehen, eine Bilanz der Jamaika-Regierung. Vielmehr nutzte Günther seine Redezeit für eine Abrechnung mit der Berliner Politik der vergangenen Wochen.
Was ist das für ein Irrsinn, wenn Politikerinnen und Politiker in unserem Land davon reden, dass unser Rechtsstaat nicht funktionieren würde? Und dass man sozusagen wieder dafür sorgen muss, dass wieder Ordnung in unserem Land passiert. Wer so redet, macht ein Konjunkturprogramm für Populisten und nichts anderes. Und dem müssen wir uns entgegenstellen.
Die Menschen erwarteten Lösungen und keinen dauerhaften Streit, betonte der CDU-Politiker. Der Oppositionsführer im schleswig-holsteinischen Landtag und SPD-Bundesvize Ralf Stegner pflichtete Günther bei.
Da ist mehr Porzellan zerdeppert worden, als für deutschnationale Polterabende und Freudenfeste der Rechtspopulisten verbraucht werden kann.
Daniel Günther warb dafür, in Schleswig-Holstein trotz unterschiedlicher politischer Meinungen gemeinsam zu agieren.
Und ich weiß auch, dass natürlich hier im Parlament unterschiedliche Auffassungen darüber sind, welchen Weg wir gehen sollen. Aber wo wir beieinander stehen sollen, ist diese grundsätzliche Ausrichtung. Und das ist mir in diesen Tagen wirklich enorm wichtig, weil ich nicht glaube, dass auf Bundesebene jetzt alles auf der richtigen Bahn ist. Das ist eine Scheinlösung, die dort gefunden würde.
Von einem wirklichen Kompromiss wollte auch SPD-Bundesvize Stegner nicht sprechen. Er machte in Kiel klar, geschlossene Massenlager, wie es sich die CSU erträume, werde es mit der SPD nicht geben.
Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe meine Position zu den Transitzonen nicht geändert. Ich bin dagegen, Menschen einzusperren. Herr Seehofer hat ja heute Geburtstag und er mag sich geschlossene Einrichtungen gegen Flüchtlinge an der Grenze wünschen. Ich kann nur sagen, wird nichts. Wir wollen keine Familie hinter bewachten Zäunen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Eindringlich warb Günther für Europa und warnte vor nationalen Alleingängen. Oppositionsführer und SPD-Fraktionschef Stegner fand lobende Worte für das Auftreten von Ministerpräsident Günther in Berlin und begrüßte es, dass in Schleswig-Holstein keine bayerische Politik gemacht werde.
Ich kann nur sagen, Sie haben uns auf Ihrer Seite, wenn es um gemeinsames Europa geht. Sie haben uns auf Ihrer Seite, wenn es um eine seriöse Politik geht für die Menschen in diesem Lande. Und wenn wir gemeinsam gegen Rechtspopulismus arbeiten und uns dagegen wenden, was da an Schmierenkomödien in der Unionsfamilie ausgetragen wird, dann sind wir zusammen. Vielen herzlichen Dank.
Während Ministerpräsident Günther und Oppositionsführer Stegner bei diesen Punkten einig sind, so fiel die Bewertung nach einem Jahr Jamaika-Koalition unterschiedlich aus. Ministerpräsident Günther lobte die Erfolge seiner Regierung in den Bereichen Infrastruktur, Flüchtlingspolitik, innere Sicherheit oder Kita-Politik. Ralf Stegner kritisierte hingegen, es fehlten eigene Impulse des Bündnisses in Schleswig-Holstein.
Von Kiel nach Straßburg bzw. Warschau. Polen ist ein stolzes Land. Erteilen Sie uns keine Lehren. Das hat der polnische Ministerpräsident heute empört dem EU-Parlament in Straßburg zugerufen. Mateusz Morawiecki war zu Gast dort und hatte sich viel Kritik an den Justizreformen seiner Regierung anhören müssen. Von Konservativen ebenso wie von Sozialisten, Liberalen und Grünen. In Polen würden die demokratische Kontrolle systematisch liquidiert, hieß es. Die demokratische Kultur Polens sei in Gefahr, es gelte Rechtsstaatlichkeit als Grundlage der EU zu achten. Und Polen entlasse Richter heute wegen ihrer politischen Meinung, hieß es unter anderem. In Polen selbst zeigten einige der betroffenen Richter heute gegen diese Entlassung Widerstand, unterstützt von manchen Demonstranten. Jan Palukat berichtet aus Warschau.
Freie Gerichte riefen die Demonstranten vor dem obersten Gericht auch heute wieder. Und auf den ersten Blick scheint es fast so, als hätten sie ihr Ziel erreicht. Denn obwohl der Staatspräsident erst gestern noch einmal bestätigt hat, dass die umstrittenen Zwangspensionierungen des Richterpersonals gelten, erschien unter anderem auch die Gerichtspräsidentin frühmorgens ganz normal zur Arbeit, als habe es ihre vorzeitige Verrentung nie gegeben. Dem Pressepulk um sie herum sagte Małgorzata Gersdorf: Ich setze mich für den Schutz unserer Rechtsordnung ein und ich will Zeugnis ablegen darüber, wo die Verfassung aufhört und der Verfassungsbruch beginnt. Ich hoffe, dass die Rechtsordnung in Polen wiederhergestellt wird. Und nicht nur das. Das Gericht ging auch seiner Arbeit nach, veröffentlichte Erklärungen auf offiziellem Briefpapier, die den Aussagen der Regierung teils direkt widersprachen. So veröffentlichte Richter Józef Iwulski ein Papier, in dem er auf entstandene Missverständnisse einging, wie es hieß. Iwulski war vom Staatspräsidenten zum geschäftsführenden Nachfolger der eigentlich pensionierten Gerichtspräsidentin Gersdorf benannt worden. Kurz zuvor aber hatte Frau Gersdorf selbst schon Iwulski ernannt, aber nicht zum Nachfolger, sondern zu ihrem Statthalter während der Urlaubszeit. Iwulski, nun also auf einmal Kandidat beider Parteien, stellte sich nun hinter die erste Vorsitzende Gersdorf, als er nämlich schrieb, er sei kein Vertreter und schon gar kein Nachfolger der Frau Gerichtspräsidentin. Vor der Presse erläuterte er: In der Zeit ihrer Abwesenheit entspricht der Umfang meiner Kompetenzen in etwa dem der ersten Vorsitzenden, wobei ich aber nur die unentbehrlichen Aktivitäten unternehmen werde, nichts Außergewöhnliches, denn es geht vor allem um die korrekte Verwaltung des obersten Gerichts. Es ist ja eine große Institution. Was aber haben diese bizarren Vorgänge zu bedeuten? Wieso lässt die Staatsführung die Richter um Frau Gersdorf vorerst gewähren? Und wieso ernennt Präsident Duda einen Nachfolger für das Amt des Gerichtspräsidenten, der der Regierungshaltung widerspricht? Dazu kursieren verschiedene Erklärungen, etwa Duda, der selbst Jurist ist und bei einem Machtwechsel vermutlich des Verfassungsbruchs angeklagt würde, scheue die offene Konfrontation. Richard Balicki, Verfassungsrechtler in Breslau, bietet diese Erklärung an. Es scheint mir, es handelt sich um einen Versuch, die Gemüter zu beruhigen. Beide Seiten dieses eigenartigen Konflikts können sagen, dass sie jeweils Recht haben. Die erste Vorsitzende kann sagen, dass sie weiter in ihrer Funktion ist und selbst einen Stellvertreter bestimmt hat für ihre Abwesenheit. Die Präsidialkanzlei behauptet, die Lage habe sich in ihrem Sinne geändert, es gebe jetzt diese neue Person, wobei wir kein Dokument gesehen haben, keine Unterschrift, nur eine mündliche Erklärung dazu. Schon als die PiS-Partei vor rund 2 Jahren Hand an das Verfassungsgericht legte, gingen dort echte und falsche Richter zur Arbeit, bis sich auch hier die Emotionen abgekühlt hatten. Die Kommission will Polen wegen der Richterzwangspensionierungen belangen. Sollte der Europäische Gerichtshof ihr am Ende Recht geben, kämen auf Polen möglicherweise empfindliche Geldstrafen zu. In anderen Streitfragen, wie den umstrittenen Holzarbeiten im Urwald Białowieża, war die polnische Regierung am Ende eingeknickt. Wenn auch erst im letzten Moment.
Salisbury war im März ein Ort, auf den die Welt schaute. Sergei Skripal, offiziell ein Ex-Spion, und seine Tochter waren dort bewusstlos auf einer Bank entdeckt worden, mit Novichok vergiftet. Jetzt gibt es in der Nähe des englischen Ortes 2 weitere verdächtige Vergiftungen. Ob sich die Fälle gleichen? Anne Dämmer berichtet.
Bereits am Wochenende muss es einige Aufruhr in dem kleinen Ort Amesbury gegeben haben. 6 Feuerwehrfahrzeuge mit Spezialausrüstung rückten an. Bereits am Samstag wurden die beiden Betroffenen bewusstlos in einem Haus in einer ruhigen Wohngegend aufgefunden. Chloe Edwards hat es aus nächster Nähe beobachtet. Sie wohnt genau gegenüber. Es kamen auf einmal Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge. Das war so gegen 19 Uhr und es ging so bis ca. 22 Uhr. Uns wurde gesagt, dass wir in den Häusern bleiben sollen. But they just told us we're unsafe to just stay inside. Chloe Edwards fühlte sich an den Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia in dem nur wenige Kilometer entfernten Salisbury erinnert. Wochenlang verbrachten die Skripals im Krankenhaus. Well, obviously I did think it was connected to the Russian attack in Salisbury, but als sie dann diese grünen Schutzanzüge angezogen haben, habe ich natürlich irgendwie gedacht, dass es damit zu tun hat. Ich war so geschockt. Sowas ist hier in unserem Ort noch nie passiert. Die große Frage ist jetzt natürlich, was steckt dahinter? Ich hoffe, dass wir schnell Antworten bekommen. Something that severe to be happening around here. Auch diese Anwohnerin ist besorgt. Nur wenige Meter von zu Hause entfernt passiert sowas. Aber ich will nichts sagen, weil ich einfach die Hintergründe nicht kenne. Das Paar befindet sich im Krankenhaus. Der Zustand sei kritisch, erklärt die Polizei. Zunächst wurde vermutet, dass sie verunreinigte Drogen wie Heroin oder Crack zu sich genommen haben. Die britische Zeitung Sun berichtet, dass laut Ärzten der Mann und die Frau ähnliche Symptome wie die Skripals aufweisen. Offiziell wurde das allerdings noch nicht bestätigt. Der russische Ex-Spion und seine Tochter wurden mit dem Nervengift Novichok vergiftet. Großbritannien machte die russische Regierung für den Anschlag verantwortlich. Moskau streitet das ab. Der Vorfall führte zu einer diplomatischen Krise zwischen Russland und Großbritannien. Die Polizei hat bereits die britische Antiterroreinheit hinzugezogen. Einzelne Orte, an denen sich die beiden aufgehalten haben könnten, wurden abgesperrt, unter anderem auch eine Baptistenkirche. Das Paar hatte am Samstagnachmittag dort an einer Feier teilgenommen. Die Gesundheitsbehörden betonen, dass es keine erhebliche Gesundheitsgefahr für die breite Öffentlichkeit gibt. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May erklärte, der Vorfall werde mit äußerster Ernsthaftigkeit behandelt. Die unbekannte Substanz wird nun im gleichen Chemielabor des britischen Militärs untersucht, wo auch schon das Nervengift von Salisbury analysiert wurde. Angus McPherson von der örtlichen Polizei erklärt, the incident in Salisbury has given us a der Vorfall in Salisbury hat uns gelehrt, was wir für Vorsichtsmaßnahmen als Polizei ergreifen müssen. Jetzt müssen wir weiter ermitteln, klären, um welche Substanz es sich handelt, damit diese Vorsichtsmaßnahmen so schnell wie möglich aufgehoben werden können.
Rätsel in Salisbury. Tödliche Schüsse der Polizei auf einen 22-jährigen mutmaßlichen Dieb haben gestern im französischen Nantes zu Wut und Krawallen geführt. In Brennpunktvierteln der Stadt attackierten jugendliche Polizisten. Etwa 30 Autos gingen in Flammen auf, Geschäfte und Gebäude wurden attackiert. Marcel Wagner berichtet aus Nantes.
In mehreren Stadtteilen von Nantes dauerten die Aufräumarbeiten den ganzen Tag über an. Ausgebrannte Autowracks mussten beseitigt, Fensterscheiben repariert, Barrikaden geräumt werden. Doch die Wut vieler Bewohner der sozial benachteiligten Viertel ließ sich nicht so einfach wegräumen. Niemand hat geschlafen, niemand. Aber das Allerschlimmste ist, dass die Polizisten meine Nachbarin schrecklich beleidigt haben. Um 1 Uhr morgens haben sie gesagt, geht doch nach Hause, ihr Assis. Ist das etwa normal? Machte eine Anwohnerin ihrem Ärger mit Tränen in der Stimme Luft. Der Groll auf die Polizisten saß bei vielen in den Quartiers in Nantes heute tief. Der Augenzeugenbericht dieses Anwohners, der die tödliche Kontrolle am Abend beobachtet haben will, deckt sich mit dem, was einige Leute hier für wahrscheinlich halten. Er wollte nur ein Stück zurückfahren, aber sie hatten ihn mit dem Auto längst festgesetzt. Er wurde mit dem Auto gegen die Wand gedrückt, er steckte längst fest. Der Polizist kam dann und hat aus nächster Nähe auf ihn geschossen, obwohl er längst nicht mehr wegkam und nichts mehr machen konnte. Es war das die eine Version des Vorfalls, die heute kursierte. Und dann gab es noch eine andere, nämlich die der Polizei. Der Mann ist mit seinem Auto rückwärts gefahren. Hinter dem Auto befanden sich 2 Kinder. Das eine konnte ein Polizist in seine Arme nehmen, das andere konnte am Arm gerade noch weggerissen werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab es also eine unmittelbare Gefahr, erläuterte Thierry Spitz von der Polizeigewerkschaft Allianz. Der Polizeibericht, aus dem die Zeitung Le Parisien dann am Nachmittag zitierte, nannte noch deutlich mehr Details. Demnach war das Auto des Kontrollierten im Zusammenhang mit Drogengeschäften registriert. Der junge Mann hatte bei der Kontrolle keine Papiere bei sich getragen und offensichtlich eine falsche Identität angegeben, weshalb die Polizisten ihn auf die Wache bringen wollten. Beim Fluchtversuch habe er dann die genannten Kinder und auch Polizisten gefährdet, weshalb einer von ihnen einen einzigen Schuss abgegeben habe, der allerdings tödlich gewesen sei, heißt es laut Parisien in dem Bericht. Tatsächlich konnte die Polizei erst im Laufe des Tages die wahre Identität des Mannes ermitteln. Er war der Polizei durchaus bekannt, unter anderem wegen bandenmäßigen Raubs wurde er mit Haftbefehl gesucht.
Wer ist schuld daran, dass das Kölner Stadtarchiv einbrach, im Boden versank, in dem gerade die neue U-Bahn gebaut wurde? Das Unglück, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, ist mehr als 9 Jahre her. Seit Anfang des Jahres läuft der Prozess gegen Mitarbeiter von Baufirmen und der Stadt Köln. Seit heute sagt ein wichtiger Gutachter aus. Jochen Hilgers berichtet aus dem Kölner Landgericht.
Minutiös legt der Hauptgutachter des Gerichts dar, warum und wie es zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs gekommen ist. 4 Verhandlungstage sind alleine für seinen Vortrag und Nachfragen vorgesehen. Doch schon jetzt zeichnet sich ab. Der Hauptgutachter, Professor Hans-Georg Kempfert, weicht nicht von seiner bereits schriftlich gemachten Aussage ab, die lautet: Ein Baufehler war die Ursache des Stadtarchiveinsturzes, ausgelöst durch einen Fehler beim Betonieren einer sogenannten Schlitzwand. Die konnte irgendwann dem Druck von mehreren tausend Kubikmetern Erdreich nicht mehr standhalten, das dann in eine Baugrube floss. So bildete sich unter dem Stadtarchiv ein Hohlraum, der das Gebäude schließlich zum Einsturz brachte. Die Sprecherin der Kölner Verkehrsbetriebe, Gudrun Meyer, sieht sich damit bestätigt. Am Rande der Hauptverhandlung sagte Meyer:
Herr Kempfert hat ja in seinem Gutachten dargelegt, dass die Ursache für den Einsturz des Stadtarchivs zweifelsfrei in einer Fehlstelle in der Schlitzwand besteht, das heißt in einem Baumangel, der durch die Baufirmen verursacht wurde. Und hierin sieht sich die KVB in ihren Annahmen voll und ganz bestätigt.
Anwalt Jan-Viktor Katip, der einen der Hinterbliebenen als Nebenkläger vertritt, hält damit einen späteren Schuldspruch für unausweichlich.
Ich gehe davon aus, dass das, was hier bis heute eingeführt wurde, das wird die Kammer zu solchen Feststellungen bringen, die hier keine Freisprüche erlauben. Sprich, ich gehe von Verurteilungen aus.
Die Anwälte der Angeklagten sehen es anders, halten einen hydraulischen Grundbruch für denkbar. Damit wäre Wasser ohne menschliches Verschulden in das Bauwerk eingedrungen und hätte es zum Einsturz gebracht. Mit Beweisanträgen und neuen Gutachten wollen sie das unterfüttern. Bisher ohne Erfolg. Für die Kölner Verkehrsbetriebe führt das aber zu der Situation, dass keiner weiß, wann die Nord-Süd-Bahn endlich fahren kann. Es kann erst weitergebaut werden, wenn alle gerichtlichen Auseinandersetzungen abgeschlossen sind. KVB-Sprecherin Gudrun Meyer.
Also ein Enddatum, wann die Gesamtinbetriebnahme sein kann, können wir jetzt im Moment seriös noch nicht benennen. Denn zunächst müssen wir ja wissen, ob die Beweiserkundung definitiv abgeschlossen ist oder ob noch weitere Untersuchungen notwendig sind. Und dann können wir die Baugrube verfüllen. Das wird circa ein halbes Jahr dauern und dann noch mal 4 bis 5 Jahre für Sanierung und Fertigstellung benötigen.
Vor Mitte des kommenden Jahrzehnts wird keine Bahn rollen. Die Bauverzögerung liegt dann bei mindestens 20 Jahren.
Es ist ärgerlich, manchmal sogar folgenschwer, wenn der Flieger trotz Buchung nicht oder viel zu spät abhebt. Dass Kunden in der Regel dann Anspruch haben auf Entschädigung, das haben die Gerichte längst entschieden. Aber wer muss zahlen, wenn, wie immer öfter, die Buchung an eine andere Fluggesellschaft weitergegeben wurde? Bernd Wolf über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.
Hat ein Flugreisender wegen Verspätung des Fliegers Anspruch auf Entschädigung nach EU-Recht, dann muss er sich sein Geld von der Fluggesellschaft holen, bei der er den Flug gebucht hat und nicht von der, mit deren Maschine er tatsächlich geflogen ist. Die Entschädigung zahlen muss das ausführende Luftfahrtunternehmen, so steht es in der EU-Fluggastrechteverordnung. Wer aber ist das, wenn die Airline, bei der der Kunde gebucht hat, nicht selbst fliegt, sondern Flieger einer anderen Firma anmietet, mitsamt Personal, wie es heute gang und gäbe ist? Wet Lease heißt das im internationalen Jargon der Airlines. RW und andere Fluggäste buchten bei TuiFly einen Flug von Hamburg nach Cancun in Mexiko. Geflogen ist aber die Thomson Airways. Wegen großer Verspätung verlangten sie von Thomson Airways die Ausgleichszahlung. Die verweigerte das und verwies auf TuiFly. Die Luxemburger Richter sagen, ja, TUIfly war die Fluggesellschaft, die entschied, den Flug durchzuführen. Die Route festlegte, sie ist das ausführende Luftfahrtunternehmen und trägt die Verantwortung, insbesondere dafür, ob der Flug annulliert wird oder große Verspätung einfliegt. Hervé hätte TUIfly verklagen müssen. Pikanterweise ist die Thomson Airways seit langem eine Tochter der TUI, heißt mittlerweile auch TUI Airways.
In Thailand sitzt seit 10 Tagen eine Gruppe junger Fußballer im Alter zwischen 11 und 16 Jahren mit ihrem Trainer in einer Höhle fest. Kilometerweit haben sie sich vor Wassermassen zurückziehen müssen, aber sie leben und es ist die Frage, wie man sie nun durch die überfluteten Kammern retten kann. Immerhin ein Video, das Hilfsmannschaften von den Jungs gemacht haben, gibt den verzweifelten Eltern draußen Hoffnung.
In der Höhle und vor der Höhle wird eifrig trainiert, um die 12 Jungen und ihren Fußballcoach wieder ans Tageslicht zu bringen. Ein Video zeigt, wie die Jugendlichen tief in der Höhle Masken anprobieren, spezielle Tauchermasken, bei denen das Mundstück integriert ist, sodass auch ungeübten Tauchern das Atmen leicht fällt. Aber, so der Gouverneur der Provinz Chiang Rai,
heute wird es schwierig, sie herauszubringen. Wir haben sie Masken anprobieren lassen und Atmen üben lassen. Aber sie waren noch nicht im Wasser.
Die 11- bis 16-Jährigen sind unter raschelnden Rettungsdecken zu erkennen. Sie sitzen zusammen, abgemagert, erschöpft, aber sie lächeln zuversichtlich in die Kamera. Einer zeigt ein V für Victory, das Siegeszeichen. Ärzte und Taucher bleiben jetzt dauerhaft bei ihnen, solange es dauern wird, sie herauszuholen.
Wir müssen uns keine Sorgen machen. Was vorher war, war viel schlimmer. Bitte sorgen Sie sich nicht.
Beruhigt der Kommandeur der thailändischen Elitetaucher alle Angehörigen und die Öffentlichkeit, auch wenn die Rettung noch auf sich warten lassen sollte. Die Wasserpumpen arbeiten weiter auf Hochtouren. Sie bringen Millionen und Millionen Liter von Wasser aus der Höhle heraus, sodass die Jungen im besten Fall zu Fuß aus der Höhle gelangen. Aber, so ein chinesischer Rettungstaucher,
es ist nicht weit vom Aufenthaltsort der Jungen zum ersten Zwischenstopp, etwa 12 bis 1300 Meter. Aber fast die ganze Passage ist komplett unter Wasser.
Wenn der Monsunregen in der Region Chiang Rai im Norden Thailands wieder stärker wird, dürfte es schwer werden, diese Passagen freizupumpen.
Aber wenn der Wasserstand wieder steigt, glaube ich nicht, dass es so schlimm wird wie zuvor. Da bin ich zuversichtlich.
So der Tauchkommandeur. Und er rät dazu, nichts zu überstürzen. Auf den Idealfall hinarbeiten, die Jungen wieder stärken mit energiereicher Nahrung und medizinischer Versorgung und lieber abwarten. Auch der Gouverneur betont, dass man kein Risiko eingehen wolle. Trotzdem wird vor der Höhle für den Ernstfall geprobt. Sanitäter üben, Tragen schnellstmöglich durch den Schlamm von der Höhle zu Krankenwagen zu bringen.
Und Lena Bodebein berichtete, wir kommen zum Ende des Echos des Tages noch zum Sport. Heute war ja Fußball-WM frei, unter anderem die Briten feierten ihr Glück, im Viertelfinale zu sein und hatten vielleicht auch mal Zeit, sich um Tennis zu kümmern. Und schließlich ist Wimbledon Zeit und Thomas Perlebach in Wimbledon. Da hat er heute mal ganz souverän gezeigt, dass Alter keine Rolle spielt und er der Champion ist und bleibt. Wir sprechen wenigstens kurz über Roger Federer, natürlich.
Ja, der wird hier schon mit tosendem Beifall empfangen, wenn er nur seinen kleinen Schweizer Zeh auf den Centercourt setzt. Heute war auch nur ganz kurz auf diesem wunderschönen Platz drauf gegen den Slowaken Lukas Latzko. Hier war er mit 6:4, 6:4 und 6:1. Also noch nicht mehr annähernd im Anfang. Forderungsbereich eines Schweizers, was er heute hier leisten musste. Das war ein ganz, ganz einfacher Spaziergang durch dieses Turnier unter tosendem Beifall. Die Deutschen haben es heute leider nicht so einfach wie Federer. Andrea Petkovic unterlag im ersten Match des Tages aus deutscher Sicht der Belgierin Wickmeier in 2 Sätzen, hatte allerdings große Probleme mit ihrem Magen. Gerade im 2. Satz musste sie sich behandeln lassen, nahm eine Auszeit, half alles nichts. Petkovic raus. Und Julia Görges spielt im Moment auf dem Platz Nummer 14 gegen die Weißrussin Labko, tut sich da unerwartet schwer, gewann den ersten Satz souverän, verlor den zweiten deutlich und im dritten steht es 2-2. Aber das Match des Tages liefert, spielt im Moment Jan-Lennard Struff. In der ersten Runde machte er gegen den Argentinier Leonardo Mayer aus einem 0-2 Satzrückstand einen 5-Satz-Sieg. Das könnte ihm hier und heute wieder gelingen, denn gegen den Kroaten Ivo Karlovic hat er mittlerweile aus einem 0-2 Rückstand ein 4-4 gemacht. Wir sagen, die beiden Herren befinden sich aktuell im 5. Satz. Hier wird dort kein Tiebreak gespielt und Struff führt mit 8-7.
Thomas Perlebach, vielen Dank nach Wimbledon. Das war das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.